Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Gleich sind wir beim Medienkunstfestival Ars Electronica in Linz. Von da geht's weiter nach Wien, wo das Aktionismusmuseum eine höchst umstrittene Otto-Mühl-Retrospektive zeigt. Als neue Kinofilme dieser Woche empfehlen wir eine Musikdoku über die Band Oasis und den Arthouse-Film Hirten. Und schließlich besuchen wir die möglicherweise größte Erfolgsausstellung des British Museum. Ab morgen in London, der berühmte Teppich von Bayeux. Die Kunstwelt kommt ja regelmäßig an bestimmten Orten zusammen, bei der Kunstbiennale in Venedig, der Documenta in Kassel, der Wanderbiennale Manifesta an immer anderen Orten in Europa oder bei einer der anderen etlichen Biennalen, die in den vergangenen Jahren aufgeploppt sind. Zunehmend wird dort auch das gezeigt, was man gemeinhin Medienkunst nennt. Doch die originäre Mutter dieses Genres ist die Ars Electronica, seit 1979 jährlich im Österreich. Linz. Ein Festival, bei dem es ausschließlich darum geht, was und wie Medien wie Technik über Kunst und Gesellschaft erzählen können. Laura Helena Wurth ist für Fazit vor Ort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Am Abend wurde die Ars Electronica eröffnet, aber auch mit Blick auf unsere morgige Sondersendung von dort. Konntest du und unser Team schon einiges vorab sehen? Es gibt ja mehr als 200 Werke, auch einen roten Faden.
Ja, also es gibt so zwei Stränge, wenn man so will. Es geht zum einen ganz stark um Ökologie, um Aspekte dessen, was diese ganze Technik eben eigentlich mit der Umwelt macht. Da geht es dann aber irgendwie eher darum, dass wir als Besucher so ein besseres Gefühl für die Umwelt erfahren sollen, hatte ich den Eindruck, indem wir eintauchen und andere Blickwinkel einnehmen. Besonders beliebt erschien mir da ehrlicherweise die Motte. Da gab es gleich zwei Arbeiten zu, wo man eine Mottenperspektive einnehmen konnte. Aber im Grunde kann man sich eben an so lila Pfeilen, die überall in der Innenstadt auf dem Boden verteilt sind, durch die Stadt leiten lassen, um dann in Kirchen, auf Dachböden und alle möglichen und ja irgendwie auch ein bisschen unmöglichen Orte zu kommen und sich diese ganzen Arbeiten dort anzuschauen und mitzumachen und sie zu benutzen. Und ein weiterer Strang, an dem man sich so langhangeln kann, ist, wie wir Wirklichkeit konstruieren, mit welchen Mitteln und Techniken und wie sie eben auch manipuliert werden kann. Und Elisabeth Falkensteiner, eine der Co-Kuratorinnen, hat ihren kuratorischen Ausgangspunkt gerade in Bezug auf den Umgang mit Wirklichkeit so beschrieben.
Ich glaube, vielleicht zusammengefasst, dass ich Wahrheit, Glauben, Menschlichkeit nicht eindimensional erklären lässt, dass es verschiedene Motivationen, Herangehensweisen, Verständnisse und auch gewaltvolle Strukturen quasi das Gesamtbild quasi ergeben, dass wir selbst auch als Mensch vielleicht auch nicht so stringent sind, dass wir auch eher brüchig sind und dass wir auch Ambivalenzen in uns tragen. Das ist quasi diese Wahrheiten, diese Wirklichkeiten, dieser Glaube, dass es immer was Umkämpftes ist und dass wir immer darüber sprechen müssen.
Es scheint so, dass Medienkunst enorm interaktiv ist. Wie sieht dieses Miteinandersprechen denn aus?
Ja, also da ist zum Beispiel eine Arbeit von Andreas Refsgaard aus Dänemark und die heißt Debate Yourself. Da wird man mit sich selbst quasi in so einen Debattierring geworfen um Themen wie: Sollen Unternehmen Arbeitskräfte frei durch günstigere KI ersetzen dürfen, zu besprechen. Also da spreche ich dann mit meinem eigenen KI-generierten Avatar darüber, ob der mich selber vielleicht dann demnächst ersetzt. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Bei diesem Presserundgang hat das auch für einige Lacher gesorgt, aber eigentlich ist es ja total dystopisch. Und das sind irgendwie so ja spielerische Herangehensweisen für wirklich große und irgendwie dann auch gruselige Fragen, die da ja so im Moment im Raum stehen und die hier irgendwie ja sichtbar werden. Diese Arbeit ist zum Beispiel in der katholischen Privatuni in Linz zu finden, so ein Ort, an dem man, glaube ich, sonst eigentlich nicht reingehen würde, so wie überhaupt eben viele Arbeiten an ganz ungewöhnlichen Orten zu finden sind.
Ah ja, an was für Orten denn? Wie bespielt das Festival die Stadt?
Es gibt den sogenannten Festival Walk, den man, glaube ich, als Herzstück oder eigentlich auch als Hauptausstellung bezeichnen kann, was eigentlich lustig ist, weil das eben viele Arbeiten über viele verschiedene Orte verteilt sind und an jedem Ort immer nur so ein oder zwei Werke zu sehen sind. Aber die Macher haben das dann Denksport genannt, wenn man da gestern mal in 30 Grad eben durch die Stadt stapft. Und da kann einem aber, wenn man eben zum Beispiel im Elisabethinenorden ist, auch mal ja so eine versprengte Nonne begegnen, die sicherlich schon lange nicht mehr so viel viel Besuch hatte wie dort. Und dieser Orden beherbergt zum Beispiel auch ein Krankenhaus. Das heißt, dieser typische Essensgeruch aus Krankenhäusern weht da so durch die Gänge. Und da kann man dann aber zum Beispiel Marmeladenbrote essen. Da sitzt man dann von der Arbeit von Paolo Almario, das ist ein kolumbianischer Künstler. Und Marmelade bedeutet im Kolumbianischen, oder ist ein Synonym für Korruption. Und da sitzt man da, wird eingeladen, ein Marmeladenbrot zu essen vor einem Bild seines Vaters, der durch einen Scheinprozess mundtot gemacht werden sollte. Und dieses Bild wird ganz langsam von einem Plotter, der Pixel für Pixel aus diesem Bild rausnimmt, aufgelöst. Und zum Schluss sitzt man da mit seinem Marmeladenbrot und dieser Mensch ist verschwunden. Also das findet irgendwie doch auch ganz intensive Bilder an Orten, an denen man sie erstmal nicht vermuten würde.
Eine sehr politische Arbeit. Und wie kommt die Natur vor?
Ja, fast kommt es einem so vor, als würde die Natur dann irgendwie als Ruhequelle oder als Gegenpol irgendwie funktionieren sollen. Das sind dann oft so kleine Oasen der Entspannung. Da wird man dann in einen Klostergarten zum Beispiel geleitet, wo man so kleine Lautsprecher hören kann, die die Natur verstärken und dadurch hört man dann ganz deutlich, wie der Wind durch die Blätter rauscht oder wie die Blätter sich bewegen. Also hier wird die Technik eigentlich zum Sinnesverstärker für die eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Ein andermal auch wieder in einem Garten wurden Muscheln mit Wasser gefüllt und haben sich so gedreht und die geben dann so ein ganz schönes, ja irgendwie rührendes, glucksendes Geräusch von sich. Also die Natur soll eigentlich eher so eine Art Rückzugsort werden, hatte ich den Eindruck jetzt.
Früher, Laura, hatte Medienkunst ja irgendwie was Pionierhaftes. Heute begegnet man ihr in allen möglichen Kontexten, weil eben die Technik, die Medien ja so stark zu unserer Lebenswelt dazugehören. Hebt sich die Ars Electronica da immer noch von ab?
Also man merkt hier, finde ich schon, dass es eine Veranstaltung für ein Fachpublikum auch irgendwie aus dem Tech-Bereich ist. Es sind irre viele Unis hier, deren Arbeiten man auch sich anschauen kann mit Projekten aus dem Produkt und dem interaktiven Design. Da kann man sich relativ schnell auf Stand bringen, was gerade alles so möglich ist technisch. Und trotzdem stimmt es natürlich, dass ganz viel von dem, was man hier sieht, sich überschneidet und demnächst vielleicht sogar auch auf einer Biennale oder in einem Museum zu sehen sein wird, weil Medienkunst sich ja eben mit der Gegenwart beschäftigt und in der spielt diese Technik eine ganz richtige Rolle. Aber man bemerkt hier, finde ich, auch ganz deutlich, dass diese Grenzen, die vormals ja doch recht streng waren zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft, immer ja schwammiger werden, aufgeweicht werden, was aber was Gutes ist, weil davon eben die Forschung, aber auch die Kunst profitiert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es dezidiert so eine Plattform wie hier dafür gibt, bei der man dann zusammenkommen kann und diese Art von Austausch stattfinden kann. Deswegen muss man das Ganze, glaube ich, auch nochmal anders als eine klassische Kunstausstellung betrachten.
Bis Sonntag geht diese Ars Electronica. Morgen sendet Deutschlandfunk Kultur ab 14 Uhr eine Kompressor-Sondersendung. Was habt ihr vor?
Also, Hito Steyerl kommt zu uns und Agnes Meyer-Brandes ebenso. Beide sind Preisträgerinnen des Prix Ars Electronica. Hito Steyerl steht da so ein bisschen für den eingangs genannten ja eher die Frage nach Wirklichkeit. Und Agnes Meyer-Brandes hat ein riesiges Projekt zur Migration von Bäumen gemacht. Also steht eher für diesen ökologischen Teil, mit denen werden wir das mal beleuchten. Dann geben wir auch Einblicke in die Projekte von Studierenden. Und wir haben natürlich viele von diesen jetzt beschriebenen interaktiven Kunstwerken auch selbst ausprobiert. Das heißt, wir werden da auch interaktiv werden.
Am Abend wurde die Ars Electronica in Linz eröffnet und geht noch bis zum kommenden Sonntag, habe ich schon gesagt. Für uns ist Laura Helena Wurth vor Ort mit Team, meldet sich morgen wieder in unserer Kompressor-Sondersendung ab 14 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Danke, Laura.
Sehr gern.
Als das Wiener Aktionismusmuseum vergangenen Herbst angekündigt hat, 2026 eine große Otto-Mühl-Retrospektive zu zeigen, da gingen die Wogen hoch. Ehemalige Bewohnerinnen der sogenannten Mühl-Kommune, also Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Otto Mühl, haben lautstark protestiert. Auch in den sozialen Netzwerken war der Gegenwind groß. Doch nun wird ab diesem Donnerstag diese Mühl-Retrospektive in Wien zu sehen sein. Kuratiert von Klaus Albrecht Schröder, dem ehemaligen Direktor der Albertina und jetzigem Chef des Wiener Aktionismusmuseum. Kunst am Abgrund ist diese Schau überschrieben und Christine Scheucher hat sie bereits gesehen beim Presserundgang, der von einer Protestaktion begleitet wurde. Frau Scheucher, guten Abend in Wien.
Hallo.
Wie haben Sie die Stimmung vor Ort wahrgenommen?
Ja, es ist passiert, was eigentlich zu erwarten war. Rund 30 Aktivistinnen haben sich vor dem Wiener Aktionismusmuseum eingefunden, um gegen diese Ausstellung mobil zu machen. Darunter Mitglieder der Gruppe Mathilda. Das ist ein Kollektiv, in dem sich viele Opfer der Mühlkommune engagieren. Die Pressekonferenz, an der, das war tatsächlich zu bemerken, viele Medienvertreter teilgenommen haben, die normalerweise nicht über Kunst schreiben, die eher im Boulevard verortet werden. Die wurden daraufhin gebeten, in den Keller des Museums zu gehen, weil es dort still war. Die waren also sehr, sehr laut. Die Parole der Protestierenden: Wiener Aktionismus ohne Mühl. Heute hat die Preview stattgefunden für geladene Gäste. Diese ist vergleichsweise ruhig verlaufen. Eines steht aber fest: für viele Menschen, die in der Kommune aufgewachsen sind, zum Beispiel für den bekannten Filmemacher Paul-Julien Robert, bedeutet diese Ausstellung eine Retraumatisierung.
Es geht da echt tatsächlich um dieses Verständnis in der österreichischen Szene, wie mit Mühl als Künstler umgegangen wird, beziehungsweise dass er noch immer vermarktet und in diesem Sinne auch alles verharmlost wird. Das ist ja nichts Neues, das ist ja kein neues Phänomen. Diese Vermarktung vom Wiener Aktionismus von Mühl, die hat ja eigentlich schon im Gefängnis begonnen. Und klar, das war sehr traumatisierend für viele von uns.
Der Filmemacher Paul-Julien Robert, er wurde 1979 in der Mühlkommune am Friedrichshof im Burgenland geboren und hat dieser Tage gegen die Wiener Ausstellung demonstriert. Die ist insgesamt hoch umstritten. Schon im vergangenen Jahr gab es eine hitzige Debatte in den deutschsprachigen Feuilletons darüber, ob es legitim ist, einem verurteilten Sexualstraftäter so eine Retrospektive zu widmen. Frau Scheucher, wie argumentieren die KritikerInnen dieser Ausstellung?
Zunächst einmal ist das Wiener Aktionismusmuseum ein Privatmuseum. Eine Sammlergruppe hat 2022 die berühmte Sammlung des Friedrichshof gekauft. Der Vorwurf steht im Raum, dass im Hintergrund Sammlerinteressen wirksam sind. Es geht also womöglich auch darum, dass Einzelne, die Arbeiten von Otto Mühl besitzen, pekuniäre Interessen verfolgen. Das ist einer der zentralen Kritikpunkte.
Wofür steht denn Otto Mühl künstlerisch?
Otto Mühl hat seine künstlerische Laufbahn in den 1960er Jahren begonnen und er widmete sich zunächst der Zertrümmerung des Tafelbildes. Er war selbst Weltkriegsteilnehmer, übrigens im Unterschied zu den anderen Aktionisten. Und er hat einem Diktum Theodor W. Adornos folgend, der bekanntlich gesagt hat, man könne nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben, das Schöne aus der Malerei verbannt. Das heißt, dieser große Zivilisationsbruch, der sollte auf der Leinwand sichtbar werden. Später in den 1960er Jahren hat er sich Materialaktionen gewidmet und dann zur Zeit der Kommune wieder der Malerei. Der Direktor des Wiener Aktionismusmuseums, Klaus Albrecht Schröder, betont, dass in dieser Ausstellung keine Bilder aus der Kommunardenzeit zu sehen sind, auf denen man Opfer von Otto Mühl sieht. Das ist ihm besonders wichtig. Die Ausstellung heißt Kunst am Abgrund. Und man macht damit natürlich auch deutlich, dass es um ein besonders düsteres Kapitel der österreichischen Kunstgeschichte geht.
Otto Mühl ist sicher der bedeutendste Künstler Österreichs, der sich mit dem Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkrieges, aber nicht nur mit dem, auseinandergesetzt hat, mit den zig Millionen Toten, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat, mit den 6 Millionen ermordeten Juden, mit Auschwitz.
Soweit also Klaus Albrecht Schröder, der Direktor des Wiener Aktionismusmuseums. Christine Scheucher, welche Rolle spielt Otto Mühl denn in der österreichischen Kunstgeschichte?
Gemeinhin wird gesagt, dass der große gesellschaftspolitische Paradigmenwechsel der 68er-Revolution, anders als in Deutschland, in Österreich im Feld der Kunst stattgefunden hat. Neben Günter Brus, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler war auch Otto Mühl Teil der aktionistischen Bewegung, die die Verkrustungen der österreichischen Nachkriegsgesellschaft aufgebrochen hat. Mühl allerdings verließ in den 70er Jahren das Feld der Kunst und errichtete eine Kommune am Friedrichshof im Burgenland. Ja, und das ist auch der Schauplatz, an dem diese große avantgardistische Utopie einer Fusion von Kunst und Leben sukzessive instrumentalisiert worden ist, um im Grunde ein protofaschistisches Regime der Repression zu errichten, hier und später auch auf La Gomera fanden die Sexualverbrechen gegen Minderjährige statt, für die Otto Mühl später verurteilt worden ist.
Ja, 1991 wurde Mühl unter anderem wegen sexuellem Missbrauch von Minderjährigen zu 7 Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Freilassung gab es 1998 im Burgtheater eine Lesung für ihn, organisiert von Klaus Peimann. Damals stand die offizielle Kunstwelt hinter Mühl. Warum?
Ja, damals wurde Otto Mühl tatsächlich als Künstler gefeiert, der sich gegen die brüde Sexualmoral des Spießers stemmt. Dass man einen verurteilten Sexualstraftäter im Burgtheater, immerhin eine nationale Institution, die von der öffentlichen Hand finanziert wird, auftreten hat lassen, das ist heute natürlich undenkbar. Ja, und an dieser Front sieht man, wie die MeToo-Bewegung zu einem großen Umdenken geführt hat. Ähnliches hat man ja auch im Fall Roman Polanski beobachtet, ebenfalls ein verurteilter Sexualstraftäter, dem die Filmwelt sehr, sehr lange die Stange gehalten hat.
Wenn die Ausstellung nun ab morgen zu sehen ist, muss man mit weiteren Protesten rechnen?
Ja, das ist derzeit schwer zu sagen. Ausgeschlossen ist es nicht. Der Filmemacher Paul-Julien Robert, der hat zu mir einmal gesagt, das einzige Museum, in dem Werke von Otto Mühl ausgestellt werden sollten, ist ein Kriminalmuseum.
Kunst am Abgrund, das ist ja ein Otto Mühl-Zitat. Und genau so ist die umstrittene Otto Mühl-Retrospektive in Wien jetzt überschrieben. Ab morgen im Wiener Aktionismusmuseum zu sehen bis zum 10. Januar nächsten Jahres. Christine Scheucher, vielen Dank.
Bitteschön.
Sparen und kürzen, das hören wir gerade aus allen Richtungen, wenn es um Kulturpolitik geht, in Metropolen, aber auch sehr spürbar auf dem Land. Einmal mehr schauen wir heute nach Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es 4 Landestheater und einige Landesorchester, die dafür sorgen, dass es auch in kleineren Städten anspruchsvolle Angebote gibt. Einige sind allerdings durch Tarifsteigerungen und höhere Kosten in Schieflage geraten. An diesem Donnerstag wird im Kulturausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen eine Studie vorgestellt, die Wege in die Zukunft zeigen soll. Welche das sind, weiß Stefan Keim.
Die Landesbühnen und Orchester in Nordrhein-Westfalen benötigen mehr Geld. Viele können nur noch spielen, weil sie Personal entlassen oder die letzten Rücklagen aufbrauchen. Es geht um zusätzliche Millionenbeträge, wenn die derzeitigen Angebote aufrechterhalten werden sollen. Die beiden kleinen Landesbühnen in Castrop-Rauxel und Dienstlaken arbeiten effizient und liefern viel für wenig Geld, sagt eine Studie der Managementberatung Metrum. Einsparpotenzial sieht das Papier vor allem bei den beiden größeren Theatern. Das Rheinische Landestheater Neuss könnte, so ein Vorschlag, halbiert und zu einem reinen Stadttheater geschrumpft werden. Aber ob es so kommt, sagt NRW-Kulturministerin Ina Brandes, sei noch offen. Die Studie sei eine Grundlage für Diskussionen mit allen Beteiligten, keine Handlungsanweisung.
Das würde ich tatsächlich gerne abwarten und dem jetzt in keiner Weise vorgreifen. Es ist aber gleichzeitig so, dass wir in Neuss auf jeden Fall Veränderungen herbeiführen müssen. Das sagt das Gutachten ja auch, dass Neuss sehr viel weniger zur Versorgung des ländlichen Raums mit kulturellem Angebot beiträgt als das durchaus vergleichbare Landestheater in Castrop-Rauxel.
Wobei Neuss gerade im ersten Jahr der neuen Intendantin Marie Johansen einen bedeutenden Aufschwung erlebt, mehr Publikum anzieht und das Foyer auch tagsüber für die BürgerInnen der Stadt geöffnet hat. Diese Entwicklungen hat die Studie noch nicht berücksichtigt. Landestheater werden von kommunalen Trägern, also Städten und zum Teil auch Kreisen und dem Land zusammenfinanziert. Angesichts der klammen Kassen hoffen die Kommunen auf mehr Geld vom Land. Doch der Kulturhaushalt lässt keine großen Sprünge zu, sagt Ministerin Ina Brandes. Ein Sparvorschlag der Studie ist die Zusammenlegung des Orchesters des Landestheaters Detmold mit der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford.
Wir haben ja eine vergleichbare Lösung, Musiktheater im Revier. Also es gibt ja schon ein solches Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das gut funktioniert.
Es hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Überlegungen gegeben, die Orchester in Herford und Detmold zu fusionieren. Andreas Kunze, der Intendant der Nordwestdeutschen Philharmonie.
Angesichts der jeweils prognostizierten nur geringen Einsparpotenziale bei gleichzeitig befürchtetem künstlerischen Qualitäts- und Profilverlust haben die hiesigen Träger eine Fusion stets verworfen. Ich persönlich sehe jetzt derzeit kaum Faktoren, aufgrund derer sich diese Haltung ändern würde.
Stefan Dörr, Geschäftsführer des Landestheaters Detmold und Sprecher der Landestheater im Deutschen Bühnenverein, ergänzt:
Erstmal freuen wir uns als Landesbühnen in NRW, dass die Landesregierung mit dem Metrum-Gutachten deutlich signalisiert, dass die Kostensteigerung nahezu ausschließlich in den Tarifsteigerungen der letzten Jahre begründet ist und dass das Land sich an diesen Tarifsteigerungen beteiligen will. Für die Zukunft wünschen wir uns alle eine intensive und frühzeitige Einbindung der Träger der Landestheater für die Entwicklung ihrer Theater.
Die Studie enthält auch Vorschläge, dass die Landesbühnen externe Wirtschaftsprüfer beschäftigen, begleitende Analysen vornehmen und Drittmittel einwerben. Dass die zusammengesparten Theater das nicht aus eigener Kraft leisten können und dafür noch mehr Geld brauchen, wird nicht erwähnt. Ina Brandes will all das bedenken und zu einem tragfähigen Beschluss kommen.
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Dinge verändern sich häufiger, als uns allen lieb ist. Und mir ist wichtig, jetzt auch einen Prozess zu haben, dessen Ergebnis lange Bestand haben kann und den Beteiligten auch eine Sicherheit geben kann.
Die Umsetzung soll dann im Sommer 2028 passieren. Bis dahin könnten aber schon einige Bühnen in die Insolvenz rutschen. Die Lage ist dramatisch. Das hat die Kulturministerin im Blick.
Deswegen behandeln wir auf jeden Fall das Jahr 2027 sozusagen als Übergangsjahr, werden uns nochmal zusätzlich finanziell engagieren, werden denjenigen helfen, die in finanziellen Engpässen sind.
Die nächste Saison wird also kommen. Und für die Zeit danach ist die Diskussion eröffnet.
Lösungswege für die Landestheater in Nordrhein-Westfalen, Stefan Keim berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Künstlerbund ist die Interessenvertretung für bildende Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt setzt er sich nun für die Stärkung der öffentlichen Kunstfreiheit ein. Konkret regt er die Gründung einer bundesweiten Informationsstelle Kunstfreiheit an, die eine Kulturpolitik unterstützen soll, in der Offenheit und Vielfalt im Vordergrund stehen. Rolf Hohmann, Mitglied im Vorstand des Künstlerbunds, erklärte dazu im Deutschlandfunk:
Es geht uns nicht um eine juristische Beratung, da gibt es sicher kompetentere Stellen, sondern es geht schon auch um eine politische Beratung. Wir sind konfrontiert damit, dass eine Kommune zum Beispiel ein Kunstwerk aus dem öffentlichen Raum entfernt, aufgrund einer Mehrheit der extremen Rechten im Gemeinderat. Oder es wird Druck ausgeübt auf Jurys, Kunstwerke werden aus Ausstellungen entfernt. Und wie kann ich da sinnvoll vorgehen, das zu vermeiden?
Rolf Hohmann, Mitglied im Vorstand des Deutschen Künstlerbunds. Die Berliner Philharmoniker haben einen hypothetischen Wert von 2 bis 3 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung BCG. Demnach widerlegt das Orchester das Vorurteil, dass klassische Musik teuer, elitär und eine Nische ist. Der Studie zufolge sind die Philharmoniker ein effizienter Kulturbetrieb mit erheblicher wirtschaftlicher Wirkung. Das Orchester beschäftigt Mitarbeitende, vergibt auch Aufträge an lokale Dienstleister und zieht ein Publikum an, das Hotellerie, Gastronomie und Mobilität in Berlin belebt. Jeder Euro öffentlicher Zuwendung erzeugt einen Wert von bis zu 3 Euro, wie es heißt. Jedes Jahr besuchen rund 250.000 Menschen die Konzerte der Philharmoniker in Berlin. Das Ensemble gastierte bereits in mehr als 50 Ländern und ist mit 3,1 Millionen Followern in den sozialen Medien das reichweitenstärkste Spitzenorchester der Welt. Die geplante Investitionspflicht für Fernsehsender und Streamingdienste zur Förderung europäischer Filmproduktionen droht zu scheitern. Die EU-Kommission kritisiert den Gesetzentwurf der Bundesregierung als möglicherweise unverhältnismäßigen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Laut einem Schreiben der Kommission an Außenminister Wadefuhl, das der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorliegt, werden besonders die Höhe der Investitionsquote und andere vorgesehene Quoten infrage gestellt. Damit ist das Vorhaben von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gefährdet. Fernsehsender und Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime sollten eine gesetzliche Mindestquote von 8% des Jahresumsatzes in Deutschland in europäische Filmproduktionen investieren. Anlässlich des Ingeborg-Bachmann-Jubiläumsjahres wollen Deutschland und Österreich herausragende Gegenwartslyrik prämieren. Geehrt werden sollen jeweils eine Lyrikerin oder ein Lyriker aus beiden Ländern. Die Auszeichnung ist pro Person mit 15.000 Euro dotiert, wie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mitteilte. Der einmalige Preis soll zur Eröffnung der Messe Buch Wien am 25. November verliehen werden. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige österreichisch-deutsche Jury. Prämiert werden sollen den Angaben zufolge Lyrikbände, die in den vergangenen 3 Jahren erschienen sind. In diesem Jahr wäre die österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin Ingeborg Bachmann 100 Jahre alt geworden.
An diesem Donnerstag starten wieder neue Filme in den Kinos und wir bereiten sie darauf vor. Heute mit Blick auf Hirten, einen Arthouse-Film über ein junges Aussteigerpaar, das in Südfrankreich eine Schafherde übernimmt. Und eine Musikdokumentation über die britische Kultband Oasis, ihre Wiedervereinigung und die anschließende Welttournee. Gerade am Wochenende in Venedig uraufgeführt, kommt dieser Film also gleich in die Kinos. Oasis, Don't Look Back in Anger.
We all said that we didn't mean, but I've forgotten what he means to people.
Die britische Band Oasis sorgte ja letztes Jahr für eine große Überraschung. Schließlich hatten die beiden verkrachten Brüder Noel und Liam Gallagher 15 Jahre lang nicht mehr miteinander geredet. Und dann das, die Wiedervereinigung plus Welttournee. Jörg Taschmann hat die Filme der Woche heute im Blick. Ist das eher ein Konzertfilm oder eine Dokumentation über eine unerwartete Versöhnung?
Naja, es ist irgendwo natürlich schon beides. Es fängt noch mit einem kleinen Rückblick an, als 2009 alle in Paris auf Oasis gewartet haben, aber die sind nicht mehr aufgetreten, weil die sich schon gezofft hatten in der Kabine. Und kurz darauf hat dann Noel Gallagher das Ende von Oasis verkündet. Und nun, viele, viele Jahre später, beginnen eben die 6 Monate Proben sogar zur Tournee. Und erstmal ist nur Noel da, der immer die Lieder geschrieben hat. Liam galt ja immer nur in Anführungszeichen als der Sänger. Und Liam kommt dann auch zu spät und seinem typischen Parker. Die beiden reden noch nicht mal miteinander so richtig direkt. Und das ist dann so der erste dramatische Höhepunkt, ist dann, wenn das erste gemeinsame Konzert dann wirklich in Cardiff stattfindet. Da kommen sie noch etwas zögerlich, so mit emporgestreckten Armen auf die Bühne. Der jüngere Bruder nimmt einfach den Arm des Älteren. Und diese Geste wird dann so zum Symbol der beiden. Im Laufe dieser Tour wird das dann sehr viel herzlicher. Dann kommt es auch mal zu echten Bruderküssen auf der Bühne. Und den machen um Stephen Knight beispielsweise, den ging es letztendlich, glaube ich, darum zu zeigen, dass diese Musik eben so viel bedeutet. Das hat ja auch gerade in dem kurzen Ausschnitt Noel nochmal über seinen Bruder gesagt, dass er vergessen hatte, was der wirklich auch dem Publikum und den Fans bedeutet. Und da ist so ein richtiger Glückstaumel. Und das spürt man auch, wenn man den Film sich einfach nur anschaut in einem Kinosaal. Dieses Glück, dass die wieder da sind, dass die wieder ihre Songs singen. Und das ist eine Musik, die Menschen einfach auch glücklich macht.
Also vor allem ein Film, der die Musik und die beiden Brüder feiert. Kommen dann auch andere Leute zu Wort?
Ja, man hat sich irgendwie in jeder Stadt, wo sie gespielt haben, so ein Fan, das ist manchmal eine Frau, manchmal ein Mann, gegriffen. Ganz beeindruckend fand ich aus Manchester, wo die beiden ja herkommen, eine junge Frau, die dieses schreckliche Attentat mit überlebt hatte, noch 2017 nach einem Ariana Grande-Konzert. Und da haben die Leute dann in Manchester, das wird in Archivbildern gezeigt, eben Don't Look in Anger von Oasis gesungen. Also man sieht diese Stadt Manchester und diese beiden Gallagher-Brüder, das war schon immer etwas ganz Besonderes. Und insofern geht der Film hin und wieder mal über so einen reinen Konzertfilm dann auch hinaus. Interessant auch, dass am Ende des Films dann wirklich auch mal ein Interview von den beiden gezeigt wird. Und da sagt Noel dann auch mal, unsere Musik gehört allen, nur nicht den Rechten. Und so ein politisches Statement war man, glaube ich, von Oasis auch nicht gewohnt. Und das zeigt schon auch Haltung, weil ja gerade in Amerika gerade angesagt ist, sich eigentlich zurückzuhalten und keine politischen Statements mehr zu machen, wenn man Star oder Musiker ist.
Ja, der Film ist von Disney Plus produziert, wird nur sehr kurz im Kino laufen. Muss man jetzt ein Fan sein von Oasis, um den wirklich auch auf der großen Leinwand zu gucken?
Ach, ich glaube nicht, dass es schadet, Fan zu sein. Es schadet auch nicht, wenn man den einen oder anderen Song kennt, weil der Wiedererkennungseffekt natürlich sehr schön ist. Und natürlich, wenn man solche Lieder hört, wenn dann wirklich in Wembley alle Don't Look in Anger eben mitsingen, da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das Lied mag. Und ich kann mich eben auch erinnern, ich habe Noel Gallagher noch solo gesehen vor 10 Jahren in Budapest. Und als dann dieser Song kam und alle so mitgesungen haben, das hat auch mit mir etwas gemacht. Das ist ja das Schöne so an Rockkonzerten und überhaupt an Konzerten, dass man schon in so eine Art Euphorie verfällt und dann am Ende, wenn es dann vorbei ist und man wieder nach Hause kommt, sich vielleicht die alten Platten oder CDs oder was auch immer man hat nochmal raussucht. Insofern ist das schon ein schöner Film, der jetzt nicht unbedingt kritisch ist, der nicht versucht, groß was zu hinterfragen oder das dynamische Preisticketsystem da anzuprangern. Das ist ja auch alles gegeben und das will der Film auch alles gar nicht. Es ist ein Film eben, der zeigt, dass eine Versöhnung möglich ist und das ist in unseren Zeiten eigentlich ja schon ein ganz schönes Statement.
Der Musikfilm Oasis Don't Look Back in Anger ab Donnerstag in den Kinos, ebenso wie Hirten, den werde ich auf jeden Fall gucken. Co-produziert von Quebec und Frankreich. Darin gibt ein junger Kanadier sein bisheriges Leben in einer Werbeagentur auf, um in Frankreich Schäfer und Hirte zu werden.
Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais.
Bonjour.
Je vais pas rentrer. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une place de berger. Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois.
Man lacht ihn also erstmal aus, diesen Mann. Mattia heißt er, will Schäfer werden. Jörg Taschmann, ist das mehr als eine Aussteigerfantasie?
Na, es ist echt eine wahre Geschichte, weil diesen Matthias, den hat es wirklich gegeben, der hat ein autobiografisches Buch darüber geschrieben und man hat es gerade gehört, er wird ausgelacht, dann sagt er, ich komme aus dem Quebec, dann ist man etwas wohlwollender, weil mit Stadtmenschen haben es die Schäfer nicht so, denen gegenüber sind sie dann schon etwas skeptisch, aber es gibt sehr viele schöne Szenen, also zum Beispiel braucht er eigentlich eine Arbeitserlaubnis und dann geht er zum Arbeitsamt, da ist eine junge Beamtin, Elise, und die sagt ihm, das hättest du in Kanada eigentlich machen müssen, hier, wenn du einmal in Frankreich bist, gibt es keine Arbeitserlaubnis mehr, und dann flüstert zu ihm zu, kleiner Tipp von mir als Nichtbeamtin, mach's einfach schwarz. Und diese Elise spielt dann später auch noch eine Rolle, sie kommt dann einfach zu ihm und es wird vieles angesprochen in diesem Film, dass zum Beispiel Schafhirten sehr einsam sind und oft gar keine Frau haben oder eben auch gar keinen Sex haben. All das wird unterschwellig durchaus mit angesprochen, also wird ein Paar gesucht und obwohl Elise und Matthias noch gar kein Paar sind, übernehmen sie dann eben 827 Schafe. Und das ist für sie natürlich auch eine ganz große Herausforderung. Und der sind sie nicht immer gewachsen. Auch das zeigt der Film.
Man könnte den ja groß ausweiten. Es könnte um die Nöte der Bauern gehen, um Umweltzerstörung, die Sehnsucht einer jungen Generation, mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Nimmt der Film sowas alles auf?
Ja, das tut er, aber eben nicht so ganz vordergründig oder irgendwie mit dem Holzhammer, sondern das ist im Subtext schon dabei. Da gibt's dann zum Beispiel mal eine junge Aktivistin, die kommt und ihnen sagt, ja, ihr habt zum Beispiel die Versicherung, haben euch überhaupt nicht versichert gegen gewisse, zum Beispiel gegen Wölfe oder so. Das ist alles gar nicht mit drin, weil natürlich der Wolf, der ist nach wie vor die große Bedrohung. Aber es gibt halt unter den Schafhirten auch sehr konservative, auch ein bisschen frauenfeindliche Stimmung. Und dann glaubt man wirklich irgendwie, die Naturschützerin, die aus der Stadt natürlich kommt, die hätte den Wolf aus Italien reingeschmuggelt. Also auch so total absurde Vorwürfe. Aber wie gesagt, das bleibt im Subtext. Es geht wirklich um dieses Kennenlernen auch von Natur, damit klarkommen. Und es ist natürlich irgendwo etwas sehr Schönes und hat vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Sehnsucht nach einer jungen Generation auch so nach einer analogen Welt, wo Handys irgendwie keine Rolle mehr spielen, wo es auch gar keinen Handyempfang im Übrigen gibt und wo man dann irgendwie mit sich selbst und der Natur wieder klarkommen muss. Aber all das ist auf eine sehr schöne Art und Weise erzählt. Es ist auch ein toller Liebesfilm im Übrigen mit diesen beiden. Und mir hat der wirklich sehr gefallen. Ich habe den sehr genossen im Kino und in Frankreich beispielsweise haben den auch 150.000 Zuschauer gesehen. Der hat also durchaus auch ein Potenzial und ist jetzt nicht nur so ein Feel-Good-Film, sondern der zeigt durchaus, wie hart dieses Leben dann wirklich ist. Also man hat dann wirklich gar keine Freizeit mehr und muss aus seinem Hobby wirklich einen Beruf machen.
Hirten und der Musikfilm über die Band Oasis ab morgen neu in den Kinos mit freundlicher Empfehlung von Jörg Taschmann. Danke.
Sehr gerne.
Es ist eine Jahrhundertausstellung eines monumentalen mittelalterlichen Meisterwerks. Der berühmte Teppich von Bayeux wird erstmals in London ausgestellt. Auf 70 Metern stellt er die Geschichte dar, die zur legendären Schlacht bei Hastings führte. Dieser Teppich ist 1000 Jahre alt und eine wertvolle Quelle. Aber vor allem bringt er zwei Nationen zusammen. Christoph Prössel macht neugierig auf die Londoner Schau. Schon jetzt heißt es, es werde die beliebteste Ausstellung des British Museum aller Zeiten sein.
Selten begeistert ein 1000 Jahre alter Gegenstand so die Menschen. Doch die Ausstellung im British Museum war schon vor dem offiziellen Start ein echter Blockbuster. Die ersten Wochen ausverkauft. Es geht um einen 70 Meter langen Teppich aus weißem Leinen, 50 Zentimeter hoch, bestickt mit gefärbter Wolle, Motiven, die die Vorgeschichte und die Eroberung Englands durch die Normannen illustrieren. Und die entscheidende Schlacht von 1066, ein Schlüsseldatum der englischen Geschichte. Es geht um Macht, einen gebrochenen Eid und die Rivalität zweier Männer. Da ist der Normanne Wilhelm der Eroberer und der angelsächsische Edelmann Harold. Lloyd de Bear, Kurator. In einer sehr berühmten Szene legt Harold den Eid ab in der Gegenwart von Wilhelm. Harold streckt die Hände aus und berührt zwei Reliquienschreine. Doch der Schwur hält nicht lange. Zu sehen ist die Überfahrt der Soldaten aus dem heutigen Frankreich an die Südküste Englands, die Schlacht mit den fürchterlichen Details des Krieges und schließlich der Tod von Harold, der wahrscheinlich durch einen Pfeil ums Leben kam. Nun war der Weg frei für Wilhelm, den Eroberer, den englischen Thron zu besteigen. In der vergangenen Woche besuchte König Charles mit Frankreichs Präsident Macron die Ausstellung. Der Teppich ist eine Leihgabe des französischen Staates, erstmals in England ausgestellt.
Bayeux Tapestry tells a story familiar to most people in this country.
Der Teppich erzähle eine Geschichte, die die meisten Menschen in Großbritannien kennen, sagte der König. Und vor allem kennt er selbst diese Geschichte sehr gut. Immerhin ist er verwandt mit Wilhelm dem Eroberer. Über den Teppich und die Entstehungsgeschichte ist nicht viel bekannt, Lloyd de Bear. Wer den Teppich bestickt hat, wissen wir nicht genau. Wir nehmen an, dass es Frauen waren, denn in einer Quelle heißt es, dass englische Frauen international berühmt waren für ihre Fertigkeit. Wie die Arbeit ausgesehen haben mag, illustriert ein Besuch bei Mia Hansen im ostenglischen Peterborough. Die Künstlerin kniet auf dem Boden und bestickt gerade die letzten Meter einer Kopie des berühmten Werkes. Seit fast 10 Jahren arbeitet sie nun schon daran. 2005 sah sie den Originalteppich in Frankreich zum ersten Mal und war hingerissen. Meine Idee war, ein langes Projekt anzugehen. Ich liebe Stickerei, das begeistert mich, aber eben dieser eher einfache Stil. Mia Hansen nutzt Fotos als Vorlage und arbeitet mit der gleichen Technik wie vor 1000 Jahren. Es gibt hier 1 Million Pferde, aber nicht 2, die gleich sind. Man kann keine Schablone anfertigen. Das geht bis in die Details, beispielsweise der Hufe. Im nächsten Jahr will Mia Hansen das Projekt beenden. Sie denkt über eine Fortsetzung nach, denn die letzten 3 Meter des Teppichs sind verloren gegangen. Wahrscheinlich war darauf die Krönung Wilhelms zu sehen. Mia Hansen möchte dieses Stück nun selbst entwerfen, Teil 2 sozusagen.
Und Teil 1, das Original, ist jetzt im British Museum in London zu sehen. Bis Mitte Juli 2027, die ersten Wochen, haben wir gehört, sind ausverkauft. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt, die nächsten Tickets werden am 21. Oktober freigeschaltet. Eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Zum heutigen Fazitteam gehört auch Ulrike Timm. In einem ist sie uns voraus, der Lektüre der gedruckten Feuilletons vom Donnerstag, dem 10. September.
Spart euch die Predigt, schallt es uns aus der Zeit entgegen. Viele haben gegen die AfD gesungen, Grönemeyer im Magdeburger Dom und Kraftwerk vor dem Bauhausgebäude in Dessau, es hat nichts genützt. Wenn sich Stars öffentlich positionieren, erreichen sie womöglich oft das Gegenteil, meint Jens Balzer. Diesen Boomerang-Effekt kennt man spätestens seit dem ersten Wahlsieg von Donald Trump vor 10 Jahren. Auch damals hatte die Einsatzfreude von Schauspielern und Musikern für die Demokraten eindrucksvoll das Gegenteil der erwünschten Wirkung erbracht. Braucht man das? Konzerte gegen rechts? Fragt der Zeitautor, tendiert klar zum Nein und erinnert respektvoll an einen der erfolgreichsten deutschen Popstars der Gegenwart, an Roland Kaiser. Der habe sich in Interviews immer wieder als Sozialdemokrat bekannt und die AfD kritisiert. Er hat vor dem Brandenburger Tor gegen Antisemitismus protestiert und in Dresden gegen Pegida, aber nie bei seinen Konzerten. Er finde es wichtig, dass man die Leute nicht belehrt, zitiert Jens Balzer Roland Kaiser und schließt seinen Zeitartikel sehr nachdenklich. Man kann das als Zeichen des Respekts vor dem Publikum sehen, wenn Künstler es nicht von der Bühne herab dazu auffordern, die eigene Meinung zu übernehmen. Möglicherweise steht man mit dieser Haltung als Demokrat sogar gefestigter da. Dieser sehr blaue Tag ist ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen überschrieben und er führt uns nicht dahin, wohin viele womöglich gerade denken. Der Schriftsteller Colin McCann erinnert zum 25. Jahrestag an den 11. September 2001, als islamistische Terroristen Flugzeuge ins New Yorker World Trade Center steuerten und die ikonischen Türme zum Einsturz brachten. Erstaunlich, wie universell die Erfahrung von 9/11 ist. Möglicherweise das erste große Weltereignis, das alle Menschen mehr oder weniger gleichzeitig erlebt haben, aber nirgends intensiver als in diesem grandiosen Müllhaufen von einer Stadt, die angeblich niemals schläft. Wir waren alle dabei. Hat 9/11 uns ruiniert? Haben wir uns davon erholt? Sind wir weinerlich und unsicher geworden? Ist es zu einem Trauerritual instrumentalisiert worden, zur Rechtfertigung weiterer Grausamkeiten? Haben wir uns um die Ersthelfer gekümmert? Haben wir das Leid gewürdigt, das der Tag außerhalb unserer Grenzen zur Folge hatte? Sind wir in der gegenwärtigen kollektiven Verzweiflung gegen ein ähnliches Desaster gewappnet? Fragt Colin McCann und wie er alle diese Fragen nicht beantwortet, aber intensiv darüber nachdenkt, das lohnt sich zu lesen in der FAZ. Sehr viel nüchterner und analytischer, wie es einem ehemaligen hohen Diplomaten geziemt, James Bolton zum gleichen Thema in der Frankfurter Rundschau. Er erinnert sich, wie konstruktiv, ja vertrauensvoll, man unmittelbar nach der Katastrophe damals mit der russischen Führung zusammenarbeitete. US-Diplomat Bolton meint auch, dass mit dem iranischen Regime ein grundlegendes Problem bestehen blieb. Und das gilt bis heute. Das ganze Interview finden Sie in der Frankfurter Rundschau. Scharfer Schnitt. Liebesaus für eine Epoche. So charakterisiert die Süddeutsche Zeitung die letzte Staffel der legendären Serienproduktion Babylon Berlin, die mit dem Reichstagsbrand 1933 endet und in der es viel um die Krankenakte eines gewissen Adolf Hitler geht, die alle haben wollen. Die Frankfurter Allgemeine ist vom Finale der inzwischen in über 170 Länder verkauften Serie nicht so sehr begeistert. Andreas Kilb schreibt, es springt als Epos und landet als Bastelarbeit. Einen der zentralen Sätze aber lässt man sich bei der FAZ nicht entgehen und titelt »In jedem Menschen steckt ein Gott«. Da schauen wir rasch nochmal in die Zeit und entdecken, ohne Drachen ist die Geschichte des Menschen nicht zu denken. Sie sind wie wir. Da könnte was dran sein. Immer.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.